Ja, danke für den Liedbeitrag und schön, dass ein paar Kinder da sind. Es ist immer schöner, wenn wenigstens ein paar Kinder da sind. Das macht gleich alles viel lebendiger. Ja, wir sind heute etwas weniger als sonst. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt zur Gemeinde der Übrigen macht. Ich glaube nicht. Das sind die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu, das der Geist der Weissagung ist. Das wissen wir. Und wir wissen, dass wir mit unseren Geschwistern verbunden sind durch den Glauben an Jesus und durch den Heiligen Geist genau jetzt. Und trotzdem ist es eine ganz interessante Parallele, dass jetzt gerade viele aus unserer Gemeinde zum Heiligtum pilgern, weil vor über 2000 Jahren war das tatsächlich so, dass Menschen zum Heiligtum gepilgert sind und die alten Menschen sind dann oft zu Hause geblieben oder die nicht konnten aus irgendwelchen Gründen. Genau das haben wir heute auch. Ein Großteil der Gemeinde pilgert zum Heiligtum und einige bleiben zu Hause. Und nun ja, selbst damals zur Zeit des Alten Bundes war es nicht so schlimm, wenn man nicht zum Heiligtum pilgern konnte. Man hat schon etwas Wichtiges verpasst, einen sehr schönen und segensreichen Gottesdienst, aber es war nicht heilsnotwendig und es war ganz normal, dass kleine Kinder und auch ältere Menschen nicht zu jedem Fest nach Jerusalem pilgern. Das war schon im Alten Bund so. Aber ich glaube jetzt, vor allem im Neuen Bund, haben wir etwas Größeres im Heiligtum, etwas Wichtigeres als nur ein Ort, wo man hinpilgern könnte. Und darüber möchte ich heute predigen, über das Heiligtum und was das Heiligtum für uns bedeutet. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gibt diese Begebenheit mit Jesus und der Frau am Brunnen. Und ja, sie merkt, dass er sehr gelehrt ist und sie will ihn gleich in ein Gespräch verstricken. Sie kam aus Samaria und sie haben dort auf einem Berg angebetet. Und sie sagt zu ihm, ihr betet da bei diesem Tempel an und wir auf dem Berg. Und sie will ihn so herausfordern. Was sagst du dazu, Rabbi? Und was sagt Jesus? Er sagt, es wird die Zeit kommen, weder dort noch hier werdet ihr anbeten, sondern wie? Im Geist und in Wahrheit, richtig. So ist es. Und das ist dann auch passiert. Im Geist können wir Jesus anbeten, und zwar egal wo. Wir wissen im Alten Bund, Daniel zum Beispiel, er hat immer Richtung Heiligtum gebetet. Selbst das Heiligtum gab es gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem, er hat Fenster aufgemacht, Richtung Heiligtum gebetet. Anbetung geschah immer Richtung dem Heiligtum, weil dort die Präsenz Gottes war. Aber durch Christus kam etwas Neues. Und wir beten nach wie vor alle in Richtung des Heiligtums, aber das ist nicht ein Ort auf der Erde. Es ist ein Ort im Himmel. Und durch den Geist können wir auch an diesem Ort sein. Und das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Wir wollen uns das Heiligtum anschauen, wie es im Alten Bund aussah, und schauen, was bedeutet es für uns im Neuen Bund? Was macht es mit uns? Ich finde es ganz interessant, dieses im Geist und in Wahrheit anbeten. Ich denke, wir machen uns es gar nicht so bewusst, dass wenn wir unsere Augen schließen und Gott anbeten, dass wir tatsächlich im Himmel sind, im Heiligtum. Weil wir können es nicht sehen. Wir haben die Augen zu. Aber im Geist sind wir im Heiligtum. Jesus sagt, wir sollen in Geist und in Wahrheit anbeten. Und es gab mal einen Mensch, der konnte es sehen. Und das ist der erste Vers, den ich mit euch lesen will, oder die ersten Verse, Offenbarung Vers 4. Da wird uns berichtet von Johannes und ihm werden die Augen aufgetan, wie es tatsächlich aussieht, wenn man im Geist ist. Und was er dort gesehen hat, ist, glaube ich, das Größte, was je ein Mensch bis jetzt gesehen hat. Wir lesen Offenbarung 4, ab Vers 2, und er sagt zugleich, war ich im Geist. Er war im Geist. Aber er hat auch gesehen, was da passiert. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein, einem Sarda. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron 4 lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, der Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Mal bis hierher. Ein unglaubliches Bild. Unbeschreiblich, so dass man fast wie tot umfallen fällt, wenn man es sieht. Und das ist, wenn wir die Augen schließen und Gott anbeten. Wir sind an diesem Ort im Geist. Es ist unglaublich. Und wir wissen, das ist das himmlische Heiligtum, das eigentlich das Original war, wovon das auf der Erde nur ein Abbild ist. Und das, was wir heute in Rheinwarzhofen leider verpassen, das wäre sehr interessant, das ist ein Abbild vom Abbild sozusagen, ein sehr originalgetreues, das ist sehr spannend. Trotzdem, es war nur ein Abbild, das Original stand im Himmel. Und dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist, ist er der Hohepriester geworden. Und dieses Heiligtum wurde für uns, für unseren Mittlerdienst ganz relevant. Dort geschieht unsere Erlösung letztlich, im himmlischen Heiligtum. Ein unglaublich wichtiger Ort, der wichtigste letztlich. Es gibt aber noch eine zweite Bedeutung dieses Heiligtums, das auch letztlich geweiht wurde durch Christus, durch seinen Dienst als Menschen. Und ihr könnt davon lesen im 1. Petrusbrief, schlagt mal auf 1. Petrus und wir gehen ins 2. Kapitel in den 5. Vers. Und er sagt ja einen Gedanken, den auch Paulus bringt. Paulus sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Petrus schreibt hier in 2. Petrus, 1. Petrus 2, Vers 5, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus oder geistliches Tempel, schreiben manche Übersetzungen, als ein geistlicher Tempel, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. So, es gibt also dieses himmlische Heiligtum, das stimmt, aber es gibt immer noch ein irdisches Haus. Geistliches Haus. Man kann sagen, es gibt ein körperliches Heiligtum im Himmel, ja, das ist ein Ort, den gibt es, von Gott selbst geschaffen. Es gibt ein geistliches Haus, das ist auf der Erde, das sind wir, die Gemeinde, der Tempel Gottes auf Erden. Und diese Parallele oder das ist verbunden, ganz eng miteinander verbunden. Wir wollen uns heute anschauen, wie ist es miteinander verbunden und was bedeutet es ganz praktisch. Ich finde, wir Adventisten, wir predigen oft vom Heiligtum und es könnte dabei so ja, die Empfindung entstehen, ja, das ist irgendein Ort im Himmel, ganz weit weg und wir wissen nicht genau, oder es ist, ja, da passiert etwas, aber das hat hiermit nichts zu tun. Das stimmt nicht. Alles, was dort passiert, das passiert auch letztlich auch in diesem irdischen Tempel und das wollen wir uns anschauen. Ein kurzer Exkurs, nur um nochmal darzustellen, wie wichtig das Heiligtum ist und dass wir letztlich jede Wahrheit im Heiligtum finden, ist Adventgeschichte. Und ich weiß nicht, wie viele von euch damit vertraut sind. Es gab einen großen Abfall in der Adventgemeinde unter Harvey Kellogg, der einer der klügsten Menschen der Gemeinde war, vielleicht der klügste, brillanter Mann. Aber er hat Ideen in die Gemeinde gebracht, die falsch waren. Und er hat viele Menschen mitgezogen. Und hier ist ein Auszug aus einem Brief, den Ellen White geschrieben hat an einen dieser Ärzte, die ihn zu Kellogg gehalten haben. Der hieß George C. Tenney. Und 1906 hat sie ihm geschrieben, als ich manche deiner Veröffentlichungen las, machte mich das bestürzt und traurig. Diese Artikel machen deutlich, dass du den Glauben aus den Augen verloren hast. Du hast dazu beigetragen, das Verständnis unserer Brüder zu vernebeln. Das richtige Verständnis des himmlischen Heiligtumsdienstes ist der Grundpfeiler unseres Glaubens. Sie schreibt hier nicht nur ein Grundpfeiler, sie sagt der Grundpfeiler. Ganz zentral. Und das ist nur logisch, weil im himmlischen Heiligtum alles geschieht, was zu unserer Erlösung beiträgt. Man kann nicht genug betonen, wie wichtig das himmlische Heiligtum ist. Nur einen Psalm möchte ich noch anführen, um das zu untermauern. Das ist Psalm 63 und in den ersten zwei Versen. In Psalm 63 heißt es: Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Wo findet er das Wasser? Schauen wir. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Der Blick ins Heiligtum gibt uns Kraft. Und im Heiligtum wird uns die Erlösung erklärt. Und sie findet dort statt. Deswegen schauen wir uns das Heiligtum an. Und wir fangen ganz vorne an. Wir haben jetzt leider nicht die Illustration, aber ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen. Wir müssen uns denken, es gibt einen Vorhof. Danach kam ein Zelt, wenn wir an das Zelt der Begegnung denken mit Mose. Und das hatte zwei Abteilungen, das Heilige und dann nochmal ein Vorhang, ein Zelt im Zelt, wenn man so will. Das war das Allerheiligste. Aber zuerst war ein großer, großer Hof. Und das hat auch zum Tempel gehört. So, und der hier heißt der Vorhof. Und da gibt es zwei wichtige Gegenstände in diesem Vorhof, die wir uns anschauen müssen. Und wir fangen an mit dem Brandopferaltar. Der Brandopferaltar, dort wurden die Tiere geschlachtet und Gott dargebracht und verbrannt. Und der Rauch ist zum Himmel aufgestiegen. Und es sollte symbolisieren, ja, als ein Wohlgeruch für Gott. Und bevor diese Tiere geschlachtet wurden, war es wichtig, dass der Sünder seine Schuld bekannt hat und symbolisch auf das Tier übertragen hat. Und ich denke, es ist augenscheinlich, wofür das ein Bild ist. Das war im Alten Bund damals, im Neuen Bund ist das erfüllt worden durch Jesus Christus, durch das Kreuz. Dafür steht der Brandopferaltar für uns heute. Jesus ist für uns gestorben. Wenn wir Vergebung wollen, wenn uns das danach verlangt, steht ihm nichts im Weg und wir dürfen unsere Hände auf ihn auflegen. Und er ist für uns gestorben, wie die Tiere damals symbolisch für die Sünder gestorben sind. Nur, dass wir wissen, die Tiere konnten die Sünden nicht wirklich wegnehmen. Jesus konnte das. Das ist das, was im himmlischen Heiligtum passiert. Aber eigentlich müssen wir sagen, dass das Kreuz, das ist nicht im Himmel passiert, das ist auf der Erde passiert, richtig? Naja, wir müssen im Kopf behalten, der Vorhof des himmlischen Heiligtums ist die Erde tatsächlich. Das heißt, der Vorhof, alles was hier passiert auf der Erde, das ist sozusagen der Vorhof oder nicht sozusagen, ganz wörtlich der Vorhof der Erde. Ihr findet den Gedanken zum Beispiel in Offenbarung 11, genau, in den ersten zwei Versen. Oder ist das Offenbarung 10? Gehen wir schnell hin. 11, es ist Offenbarung 11, genau. Danke. Genau, ich lese es nur noch schnell, damit wir das haben. Da steht: Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt: Steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten, und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Das ist nichts, was im Himmel passiert. Das ist hier auf der Erde. Ganz eindeutig. Gut. Was ist aber die geistliche Komponente dieses Kreuzes? Das ist, was wirklich passiert ist. Ganz buchstäblich. Was heißt es geistlich? Schlagt mal mit mir auf Johannes 6. Und wir lesen die Verse 55 und 57. Und dort heißt es: Denn mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater, und ich lebe um des Vaters willen. Also wer mich isset, der wird auch leben um meinetwillen. Wir wissen, dass wir nicht wörtlich den Leib Christi essen. Das ist geistlich gemeint. Aber es ist entscheidend, es ist ganz wichtig. Jesus ist nicht nur gestorben und das ist irgendwas, was uns heilig macht im himmlischen Heiligtum irgendwie. Wir sollen auch etwas tun, wir sollen sein Fleisch essen. Was bedeutet das? Ganz praktisch, es bedeutet, mit Jesus zu sterben. Er ist für uns gestorben, wir wollen diesen Tod auch mit ihm sterben. Sonst hat das alles gar nichts gebracht, wenn es irgendwas ist, was Jesus getan hat und mit uns nichts zu tun hat. Nein, nein, wir wollen mit Jesus sterben, um unser altes Leben und unseren Leib mit ihm niederzulegen. Und das ist der Anfang allen Glaubens. Damit geht es los. Mit dieser Erfahrung, dass man der Sünde stirbt, dass man merkt, ich kann das niederlegen, ich kann mein Leben lassen, es ist mir nicht so wichtig, ich halte nicht mehr daran fest. Es gibt etwas Größeres. Und dass man diese Erfahrung macht, dieses wirksamen Kreuzes, und dass eine Erfahrung ist im eigenen Leben, das ist der Anfang von jedem Glaubensleben. Und es gibt keinen Christen, der wirklich ein Christ ist, der diese Erfahrung nicht gemacht hat. Noch ein wichtiger Punkt. In den Vorhof durften auch Proselyten, das heißt Menschen, die bekehrt waren und eigentlich gar nicht zum Volk Israel gehört haben. Letztlich durfte jeder zum Volk in den Vorhof, der sich zu Gott bekannt hat. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ins Heilige durften nicht alle und ins Allerheiligste sowieso nicht. Aber in den Vorhof durfte jeder, der das wollte und das auch, der das wirklich wollte, sagen wir so. Genauso ist es mit dem Heiligtum für uns heute. Die Vergebung durch Christus steht jedem offen. Jeder, der das wirklich will, kann das erfahren. Ohne Frage, Jesus ist für alle gestorben. Jeder ist versöhnt mit Gott in Christus. Und genauso wie das Kreuz und der Brandopferaltar allen zugänglich ist, die das wirklich wahrnehmen wollen, so auch der andere Gegenstand im Vorhof, den wir uns auch anschauen wollen. Das war nämlich das kupferne Becken. Das war für die Waschung. Damit hat man sich gewaschen, bevor man ins Heilige gegangen ist. Gut, wofür steht das kupferne Becken? Es ist ein gutes Bild, wie ich finde, für die Taufe. Durch das kupferne Becken hat man abgewaschen, was einen bereinigt hat. Es war eine äußerliche Reinigung. Und genauso ist es mit der Taufe, dass wir uns zur Buße taufen und rein werden von unseren Sünden. Was ganz wichtig ist, ist, dass man beides nicht lassen konnte, bevor man in den Tempel gegangen ist, in das Heilige. Man musste diese Waschung machen, man musste auch geopfert haben. Beides musste wahrgenommen werden, bevor man überhaupt in den Tempel gehen konnte. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil was dann im Tempel geschieht, das ist heilig, sehr, sehr heilig. Und wir sehen gleich, was es für heilige Konsequenzen hat mit uns. Aber davor müssen wir diese beiden Dinge wahrgenommen haben. Das heißt, auch die Taufe ist sehr wichtig, um das Heilige zu betreten. Ich will nicht sagen, oder es gibt eine Begebenheit, wir wollen sie uns nicht anschauen, aber Cornelius hieß der Mann, man kann davon in der Apostelgeschichte lesen, und er hat den Heiligen Geist schon erhalten, bevor er getauft wurde. Das stimmt, es geht, aber er hatte nie die Möglichkeit, getauft zu werden. Und in so einem Fall ist es möglich, weil er hat, ich würde sagen, geistlich hat er die Taufe davor schon erhalten. Aber wem es möglich ist, getauft zu werden, und er unterlässt das, ja, und er ist jetzt noch kein Kind, natürlich, ein Kind sollte noch nicht getauft werden. Ja, in diesem Fall ist es unmöglich, ins Heilige zu gehen. Und da merken wir, wie wichtig diese Entscheidung ist, eine bewusste Entscheidung für Christus. Genau. Noch zwei Gedanken zu diesen beiden Punkten im Vorhof. Es ist einmal das Kreuz, einmal die Taufe. Wir sehen einmal das Blut, einmal das Wasser. Und das ist ganz entscheidend. Diese beiden Punkte erscheinen uns überall im Neuen Testament. Und wir haben jetzt gerade gesagt, wir trinken das Blut, wir essen das Fleisch Christi und wir waschen uns im Wasser. Genau umgekehrt gibt es das Bild auf, oder? Kennt ihr auch den Gedanken, dass wir das lebendige Wasser trinken und dass wir uns im Blut reinwaschen? Das gibt es auch. Und da merken wir, es ist ganz eng miteinander verbunden. Wir können sagen, das eine symbolisiert den Tod, das andere den Leben. Den Tod Jesu, das Leben Jesu. Wir werden Teilhaber von beiden. Und zwar innerlich, äußerlich, vollkommen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt und er steht allen Menschen offen, jedem Menschen, selbst Menschen, die Christus noch nicht kennen, können das auf jeden Fall erfahren. Am Ende wird deswegen, oder schon jetzt, sagen wir, nicht zum Schluss, aber jetzt werden alle Menschen danach gerichtet, ob sie das wahrnehmen oder nicht. Aber den nächsten Punkt, wo wir jetzt hingehen, nämlich ins Heilige, der steht nicht allen offen, sondern nur denen, die diese ersten zwei Punkte vollzogen haben. Und wir wollen jetzt ins Heilige gehen, also stellt euch weiter vor, wir gehen durch diesen großen Vorhof und dann steht hier dieses kostbare Zelt und wir betreten es durch einen Vorhang. Und ein kleiner Einschub, der Vorhang hat auch eine wichtige Bedeutung. Der Vorhang steht nämlich für den Leib Christi. Muss ich kurz gucken. Ich glaube, dass... Ah ja, hier habe ich es. Hebräer 10. Entschuldigung, Hebräer 10. Schlag doch mal Hebräer 10 mit mir auf. Und die Verse 19 und 20. Und das ist... Es erscheint wie eine kleine Sache, aber es ist unglaublich tief und sehr, sehr wichtig. Hebräer 10, die Verse 19 und 20. Und dort heißt es, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu freimütig haben zum Eintritt in das Heiligtum. Und wir sehen wieder durch das Blut. Wir müssen das Blut zuerst haben, dass wir ins Heiligtum gehen können. Den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch. So, wichtiger Punkt. Jesus ist nicht nur unser Hohepriester, nicht nur das Lamm, er ist auch der Vorhang. Ihr kennt vielleicht auch das Gleichnis letztlich, oder wo Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin der gute Hirte, ich bin auch die Tür zum Heiligtum, und das ist durch sein Leib, durch seinen Tod. Oder ihr kennt auch den Vers aus Johannes 14, Vers 6, wo es heißt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist wieder der Weg wohin? Ins Heiligtum. Dort findet die Gemeinschaft statt, dort ist Gott. Jesus ist dieser Weg. Kleines Detail, aber wichtiges Detail. So, jetzt gehen wir durch diesen Vorhang und wir sind im Heiligen. Und wir sehen zu unserer rechten Seite den nächsten Gegenstand, und das war der Schaubrottisch. Das war im Alten Bund, der Schaubrottisch. Jetzt denken wir an das himmlische Heiligtum. Steht dort auch ein Schaubrottisch? Nun ja, der Schaubrottisch hat eine Bedeutung. Wir wollen sie uns anschauen. Weiß jemand, in welcher Himmelsrichtung dieser Schaubrottisch stand? Es war ein ausgerichtetes Heiligtum, vielleicht weiß das nicht jeder, es war nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. Und es war wie so ein Kreuz, ganz interessante Symbolik. Und jeder Punkt dieses Kreuzes war genau auf eine Himmelsrichtung ausgerichtet. Weiß jemand, wo der Schaubrottisch stand, welche Himmelsrichtung? Das ist ein interessanter Punkt, aber er war im Norden. Der Schaubrottisch stand im Norden. Und vielleicht weiß jemand, wofür der Norden steht. Wir werden es jetzt nachlesen. Jesaja 14, Vers 13. Und es gibt einige Verse dazu. Es ist, wir wissen, die Himmelsrichtungen haben biblisch große Bedeutung. Jesus wird vom Osten her kommen, vom Osten nach Westen zum Beispiel. Jesaja 14, Vers 13. Wir hören was zum Norden, was auch sehr wichtig ist in Bezug auf Daniel 11 und mit dem König des Nordens, was wir jetzt nicht noch irgendwie berühren werden, weil es ein sehr tiefes Thema ist. Jesaja 14, Vers 13 lesen wir vom Fall Luzifers. Und dort steht, und du sagtest wie in deinem Herzen. Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Norden war immer der Ort der Anbetung. Zum Norden hin heißt es prophetisch und im Bild, dort ist der Thron Gottes im Norden. Das heißt, Schaubrottisch steht für den Thron Gottes. Und als ich das zuerst mir so gedacht habe, habe ich mir gedacht, halt, ist nicht der Thron Gottes eigentlich im Allerheiligsten? Da ist doch die Schechina, sagt man, das ist der Thron Gottes. Und ich habe mir so überlegt, wie passt das zusammen? Der Norden ist der Ort der Anbetung, aber im Heiligtum ist es plötzlich der Westen? Oder wie muss man das verstehen? Nun ja, ich biete euch an, meine Interpretation, aber ich finde, es macht viel Sinn. Schlagt mal auf Daniel 7, Vers 9. Und ich finde, dort hat man die Lösung dafür. Daniel 7, Vers 9. Es heißt, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden. Und einer, der alt war, an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen und jetzt dessen Räder ein loderndes Feuer. So, erstens lesen wir hier, dass Throne aufgestellt werden. Interessant. Also sie waren nicht da und dann kommen sie dahin und wir lesen eigentlich auch indirekt, wie sie dorthin kommen, weil der Thron hat Räder. Das heißt, mal ist der Thron im Westen, im Allerheiligsten sozusagen, oder nicht sozusagen, und mal ist er im Norden, bei den Schaubrottischen. Und schaut euch mal den Kontext an von Daniel 7, dann macht das alles sehr viel Sinn, weil was geschieht dort, was Daniel sieht? Lesen wir ein bisschen weiter. Vers 10, ein Feuerstrom floss aus und ging von ihm aus, tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende, dann das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Es ist eine Gerichtsszene, die hier beschrieben wird. Das ist ganz logisch, weil wir kommen gleich noch dazu, im Allerheiligsten steht ja sind die 10 Gebote, richtig? Auch das Gesetz des Mose war dort mit dabei, im Allerheiligsten. Also wir haben eine Gerichtsszene und bei dieser Gerichtsszene ist Gott an diesem Ort im Heiligtum. Aber wenn wir in der Bibel, wenn uns von Szenen des Gottesdienstes berichtet wird, jetzt nicht von Gericht, sondern von Gottesdienst, dann merken wir, dass Gott an diesem Ort im Norden ist. Zum Beispiel, was wir gerade gelesen haben in Offenbarung 4, dort wird es sehr deutlich, weil dort steht, vor dem Thron sind die 7 Flammen. Und gegenüber vom Thron sind die 7 Leuchter. Das heißt, er war nicht im Allerheiligsten, das wäre um die Ecke so ungefähr ein bisschen, nicht vor dem Thron. Aber wenn gerichtet wird, dann ist Gott im Allerheiligsten beim Gesetz. So, das war ein kurzer Exkurs, genau, noch was sehr, sehr wichtig ist oder interessant. Deswegen, 1844 geht ja Jesus ins Allerheiligste. Und wir wissen, was 1844 passiert ist, nämlich das Gericht hat begonnen. Da ist wieder die Verbindung. Davor war er im Norden und dann geht er ins Allerheiligste zum Richten. So viel zum Thron. Jetzt haben wir noch nicht darüber gesprochen. Okay, wir haben diesen Tisch, aber auf diesem Schaubrottisch war auch etwas drauf. Es waren 12 Schaubrote drauf. Und das hat auch wieder eine sehr, sehr wichtige Bedeutung für uns. Erst einmal zu den Broten. Ganz entscheidend, wir haben gesagt, okay, es ist ein Thron. Wie begegnet uns jetzt Gott als Brot? Und zwar als 12 Brote. Und wir wissen, 12 ist die Zahl für die 12 Stämme Israels. Er offenbart sich hier oder er zeigt sich hier prophetisch im Heiligtum auf eine Art und Weise, die an eine Beziehung erinnert oder die uns klar macht, dass deine Beziehung ist, wir beten vor dem Thron an, was bekommen wir? Brot. Brot ist Leben letztlich. Und das ist die Beziehung, die uns hier klar wird. Wir leben aus Gott, er schenkt uns das Leben. Wir gehen zu ihm vor den Thron, wir beten an. Und noch ein wichtiger Punkt. Diese Schaubrote waren in 2 Haufen aufgeteilt. Nicht in 3 oder 4, das wäre alles gegangen mit 12 Schaubroten, mit 2 Broten. Und wir haben die Erklärung dafür dann in Offenbarung 5, das ist immer noch diese Szene, die wir gerade schon eingangs gelesen haben. Im vorletzten Vers, Offenbarung 5, könnt ihr das lesen. Alle Anbetung geht zum Vater und zum Sohn. Und das ist das, was uns dort dargestellt wird im Thron. Gott und zu seiner Rechten sein Sohn. Wir haben schon gesprochen gegenüber von diesem Schaubrottisch. Jetzt befinden wir uns im Süden. Dort war der siebenarmige Leuchter, die Minora. Und das war auch ein sehr wichtiger Punkt. Ein Punkt, der ja, eigentlich unmittelbar mit diesem Thron Gottes zusammenhängt. Und dieser Punkt hängt eben mit diesen beiden Schaubroten Stapeln zusammen, weil, ja, lasst uns noch diesen Vers lesen, wir, 1. Johannesbrief und ins erste Kapitel. Dort haben wir auch wieder diesen Gedanken und wir sehen eigentlich auch gleich, wie das verbunden ist mit dem Schaubrottisch und den sieben Leuchtern. Dort heißt es im dritten Vers, und ich lese nur den zweiten Teil. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Es ist die Frage, wie ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn? Wie können wir Gemeinschaft haben mit ihnen? Nun ja, das erklärt uns der Leuchter. Wir wissen, es waren sieben Leuchter. Vielleicht wissen auch ein paar von euch, wofür diese sieben Leuchter stehen. Es gibt einen Vers, den haben wir gerade auch gelesen. Blättert vielleicht nochmal zurück, dass ihr ihn präsent habt. Aber in Offenbarung 4 steht eindeutig, diese sieben Fackeln, steht dort, sind die sieben Geister Gottes. Jetzt frage ich mich wieder, warum sieben Geister? Es gibt doch nur einen Geist. Ist die Bibel ganz, ganz klar. Es gibt nur einen Geist. Warum sieben Geister plötzlich? Es wird uns nicht von... Also, ich weiß nicht, ich kenne die Auslegung, ja, es sind sieben, das steht für die Vollständigkeit, es sind einfach das Ganze, aber ich weiß nicht so recht, es wird nirgendwo von sieben Lämmern etwas geschrieben in der Prophetie oder irgendwie von sieben Göttern oder so, da passt etwas nicht. Warum sieben Geister, wenn es doch nur einen gibt? Nun ja, neben diesem Vers in Offenbarung 4, gibt es auch noch Offenbarung 1 und wir schauen uns mal den 20. Vers in Offenbarung 1 an. Dort finden wir ein interessantes Detail. Und wir lesen wieder nur den zweiten Teil des Verses. Dort steht, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Halt, sind es nicht die sieben Geister? Hier steht, es sind die sieben Gemeinden. Wie können wir das zusammenbringen? Es sind die sieben Geister Gottes, es sind die sieben Gemeinden. Nun ja, wir haben es eigentlich schon im Schaubrottisch, eine ähnliche Symbolik. Im Schaubrottisch hatten wir 12 Brote, das stand für die 12 Stämme Israels. Die 12 Stämme Israels stehen symbolisch für alle Erlösten. Und jetzt haben wir die sieben Gemeinden. Das steht für alle Gemeinden, wenn ihr so wollt, alle gottesgläubigen Gemeinden, die es gibt auf der Welt und die es gab in der Zeitgeschichte natürlich. Und deswegen präsentiert sich hier der Geist als sieben Geister Gottes. Und ganz interessant oder ein wichtiger Punkt, wir haben es schon gelesen, gerade in Offenbarung 1, Vers 20, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Wir haben in Offenbarung 1, sehen wir es sehr genau, Jesus ist inmitten dieser Leuchter, mittendrin, und dann sind da diese sieben Leuchter und Jesus hat noch sieben Sterne in seiner Hand, die für die sieben Engel stehen. Das heißt, die Leuchter sind die Gemeinden, Jesus hat die Engel in seiner Hand und jede Gemeinde hat einen Engel. Und dadurch kommt der eine Geist in jede Gemeinde. So funktioniert das. So wird es uns in der Offenbarung beschrieben. Und das ist die Symbolik aus dem Heiligtum alles, was wir hier lesen. Oder was heißt Symbolik? Letztlich das Heiligtum auf der Erde war die Symbolik für das, was tatsächlich im Himmel passiert. Genau, und die Offenbarung erklärt uns das. Durch den siebenarmigen Leuchter haben wir die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Es ist der Geist. Ellen White schreibt, Vater und Sohn sind eins im Geist. Und wenn wir Johannes 17 lesen, dann lesen wir von dieser Einheit vom Vater und Sohn. Und Jesus sagt, so wie wir eins sind, so sollt ihr auch eins untereinander sein. So, jetzt sind wir durchs Heilige gegangen. Jetzt stehen wir wieder vor einem Vorhang, vor einem wichtigen Vorhang. Gerade für uns Adventisten sehr entscheidender Vorhang, aber nicht nur Adventisten, für die ganze Welt. Weil jetzt geht es auch um einen Punkt, der stark angefochten wird. Und wenn man darüber spricht, dann allgemein über das Heiligtum, ganz besonders über das Allerheiligste, dann immer mit einem würdigen Unterton und demütig. Jetzt betreten wir das Allerheiligste, und das Allerheiligste durfte eigentlich kein Mensch betreten, nur der Hohepriester an einem Tag im Jahr. Und nur, wenn er sich davor gut gereinigt hat und alle seine Sünden bekannt hat, und nicht nur er, das ganze Volk musste sich prüfen. Und dann durfte der Hohepriester den Dienst im Allerheiligsten tun. Was finden wir im Allerheiligsten? Erst einmal die Bundeslade, richtig, ich habe es schon gehört, ganz wichtig. Und in der Bundeslade drei Gegenstände, es ist Aarons Stab, es ist Manna, richtig, und das Gesetz, Amen. Und zwar die steinernen Tafeln, die 10 Gebote, im Thron Gottes, unveränderlich. Da sind sie, da finden wir sie, und das kann niemand wegdiskutieren oder sagen, dass nur 9 davon irgendwie wichtig wären. Unmöglich. Wir wissen auch, dass Johannes sieht es in seiner Vision, dass er ins Allerheiligste schauen kann. Und wir wissen auch aus anderen Offenbarungen, dass gegen Ende der Zeit, ganz zum Schluss, nach Ende der Gnadenzeit, auch die 10 Gebote uns wieder am Himmel erscheinen werden. Was bedeuten diese Gebote, die tatsächlich in diesem Gebäude im Himmel da sind? Was bedeuten sie für dieses irdische Gebäude? Ich will noch mal kurz rekapitulieren, weil vielleicht ist das dabei bei meinen Ausführungen etwas verloren gegangen. Wir schauen uns immer beide Seiten an. Wir schauen es uns an im Himmel und auf der Erde für uns und wie es miteinander zusammenhängt. Also der Anfang war das Kreuz. Das heißt, das war ein Ereignis, nämlich Jesu Tod. Für uns ist es auch ein Ereignis, nämlich mit ihm zu sterben. Das wird auch symbolisiert durchs Wasser, das ist der zweite Gegenstand. Auch ein Ereignis, was hier auf der Erde passiert, das ist die Taufe. Und das heißt für uns untergehen, sterben mit Christus und zu neuem Leben emporgehen. Tod und Leben. Im Heiligen haben wir das Brot, das wieder eigentlich sehr ähnliche Symbolik, aber nun durch den Heiligen Geist, sagen wir, geheiligt. Ja. Wir bekommen das Leben von Gott direkt und das wird versinnbildlicht durch die Brote und durch die Leuchter, durch den Geist. Und jetzt das Gesetz. Was bedeutet das Gesetz? Wir sehen schon, es hängt alles miteinander zusammen, all diese Punkte, die aufeinander aufbauen. Es ist alles sehr ähnlich, aber in gewisser Weise ein Stück heiliger. Und im Heiligen haben wir den Heiligen Geist erhalten in Fülle. Und jetzt wird uns beschrieben, was das macht oder bedeutet für uns. Wenn ihr mal aufschlagt, 2. Korinther 3, Vers 3, beschreibt Paulus, was das mit dem unveränderlichen Gesetz Gottes zu tun hat. Paulus schreibt, die ihr offenbar geworden seid, 2. Korinther 3, Vers 3, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet und geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Mit dem Finger Gottes oder mit dem Heiligen Geist. Geist des lebendigen Gottes, wir wissen, der Finger Gottes steht für den Heiligen Geist. Das können wir in Lukas 2 nachlesen. Das ist, was uns das Gesetz, was diese Steintafeln verbindet mit unserer Neugeburt, Sie werden durch den Geist in unser Herz geschrieben. So, ich habe einen Gegenstand noch nicht genannt in diesem Zelt. Und vielleicht hat sich schon einer gedacht, ich habe ihn übersehen, weil eigentlich wird er zum Heiligen gezählt, dieser Gegenstand. Aber ganz offiziell, auch wenn er im Heiligen stand, das stimmt, zumindest im irdischen Heiligtum, er gehört zum himmlischen Heiligtum. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es geht um den Räucheraltar. Dort wird das Rauchopfer dargebracht. Und wir schauen uns mal an, wir schauen erstmal, ich beweise meine Behauptung, dass der Rauchopferaltar zum Allerheiligsten gehört. Und zwar mit dem Hebräerbrief. Wenn ihr Hebräer aufschlagt, und Hebräer ist ein wichtiges Kapitel für das Heiligtum, deswegen lesen wir ein paar Verse heute aus Hebräer. Hebräer 9, Vers 3, dort schreibt uns Paulus, hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte und so weiter. Also er sagt, nach dem Vorhang kommt eigentlich dieser Rauchopferaltar. Warum stand er letztlich nicht im Allerheiligsten? Er stand direkt davor, vor dem Vorhang. Und das ist ganz wichtig wegen seiner Symbolik. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber an diesem Rauchopferaltar, genauso wie am Brandopferaltar, aber auch am Rauchopferaltar, wurde jeden Tag abends und morgens Opfer dargebracht. Jeden Tag, und das war ganz wichtig. Und es symbolisiert, wenn wir es wieder geistig deuten, für uns heute auch etwas ganz Wichtiges, was jeder von uns tun sollte. Ansonsten hat der Teufel leichtes Spiel mit uns. Wir sollten immer morgens unsere Andacht machen und vorm Schlafen gehen das Gleiche tun. Das Abendopfer und das Morgenopfer. Und das sollte beinhalten, dass wir zum Kreuz Christi gehen, das wäre das Brandopfer, und ja, uns wieder vergegenwärtigen, was Christus dort für uns getan hat, und uns baden in seinem Blut. Aber es bedeutet auch das Rauchopfer. Und das Rauchopfer ist ein Bild, das uns auch die Bibel wieder auslegt. Psalm 141. Psalm 141, und zwar der Vers 2. Dort heißt es, lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Es versinnbildet das Gebet. Und da merken wir schon, wie heilig Gebet ist. Und ich habe eingangs schon gesagt, wo wir uns tatsächlich im Geist befinden, wenn wir beten. Und wir sollten uns wirklich bewusst machen, wo wir uns befinden. Und ja, es ist, gerade wenn ich an mich denke, manchmal, wenn ich nicht gut ins Gebet finde, es ist beschämend, was für Gedanken dann manchmal da herumschwirren. Es ist sehr heilsam, sage ich, wenn man sich bewusst macht, wo man gerade steht, dass man im Allerheiligsten ist und dass das wirklich heiliger Grund ist und dass man vor dem lebendigen Gott steht. Sagen wir so, wenn solche Gedanken, solche weltlichen Gedanken während der Gebetszeit kommen, dann heißt das eigentlich, es ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man gerade nicht im Geist anbetet. Es wäre gar nicht möglich, so zu denken, wenn man in einer solchen Kulisse sich befindet und niederkniet. Das Gebet, das ist wieder die körperliche oder die wörtliche Auslegung. Was ist die geistige Bedeutung des Rauchopferaltars? Dazu habe ich auch was, nicht aus der Bibel, aber aus dem Geist der Weissagung, aus Patriarchen und Propheten, Kapitel 30. Kurzes Zitat, dort schreibt sie, der Weihrauch, der mit den Gebeten Israels aufstieg, stellte Christi Verdienste und Mittelamt dar. Seine vollkommene Gerechtigkeit, die seinem Volke durch den Glauben zugerechnet wird. Durch sie allein kann Gott die Anbetung sündiger Wesen in Gnaden annehmen. Und genau, wir sehen, ja, dass ich habe gerade gesagt, wie wir vor Gott knien und ihn anbeten, und dann kommen solche komischen Gedanken und wir merken, wie unwürdig wir sind, und das sind an sich keine falschen Gedanken, es ist absolut richtig. Kein Gebet von uns könnte angenommen werden von Gott, aber durch den Mittlerdienst Christi wird es vermengt mit seinen Verdiensten und kann so als gerechtes Gebet vor ihn kommen, so als würde Christus es sprechen. Und letztlich ist es auch Christus, der es spricht, weil das Gebet wird ja hervorgerufen durch Christus, durch seinen Geist, wie wir in Galater lesen können. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das Blut für das Gesetz. Und hier haben wir auch wieder halt die Zusammenfassung zwischen oder den Zusammenhang auch zwischen Vorhof und zwischen Vorhof und Allerheiligstem. Ja. Wir haben den Räucheraltar zum Beten. Und zum Beten, wie ich schon gesagt habe, das wird durch den Geist hervorgerufen. Letztlich durch das lebendige Wasser. Und dann haben wir das Blut, durch das wir Vergebung erhalten vor dem Gesetz, das über das Gesetz gegossen wird und wodurch wir rein werden. Das heißt, das eine steht am Anfang und geschieht hier auf der Erde. Das hat alles Auswirkungen im Himmel und das wiederum hat Auswirkungen in uns. Und das ist die Heiligung oder das, was wir als Heiligung bezeichnen. Die Schritte, die wir tun und dass wir immer noch wachsen, natürlich. Aber vollständig erlöst und auch vollständig rein sind wir schon, wenn wir diese beiden Punkte im Vorhof für uns in Anspruch nehmen. Und das kann jeder tun und das kann jeder in jedem Moment tun. Und wenn ihr schlau seid, dann tut ihr es genau jetzt und nehmt das zum Anlass, kurz im Geist vor Gott niederzuknien und zu sagen, lieber Gott, ich danke dir für das, was Christus für mich getan hat und ich will mich waschen in seinem Blut und ich will mit ihm sterben und ich will mit ihm zu neuem Leben kommen. Und es wird euch gewährt werden, ohne Frage, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Alles andere ist wichtig und wir können es nicht wegreden und gerade für die letzte Zeit und letzte Generation ganz wichtig. Aber dennoch, die Erlösung geschieht nicht durch die Heiligung, sondern die Erlösung steht am Anfang in Christus durch den Glauben. Heutzutage, oder ich höre oft, habe schon oft gehört von verschiedenen Leuten, dass so unser Glaube, unser adventistischer Glaube in so zwei Teile aufgeteilt wird. Da sagt er, es gibt die Gemeinsamkeiten, die haben wir so mit allen Christen, und dann gibt es noch diese Sonderlehren, zum Beispiel dieses himmlische Heiligtum. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Predigt ein bisschen vermitteln konnte, dass das eine komische, eine falsche Einteilung ist, weil man kann das nicht voneinander trennen. Das Heiligtum erklärt uns alles. Rechtfertigung wird dann oft gesagt, ja, das ist das, was wir teilen mit allen Christen. Aber wenn wir wirklich uns anschauen, wie Rechtfertigung geschieht und wir sehen, es passiert im Himmel, im himmlischen Heiligtum, was die Schritte sind und letztlich hat das alles mit Rechtfertigung zu tun, vor allem das, was wir über den Vorhof gesprochen haben gerade, dann sehen wir, diese Aufteilung macht gar keinen Sinn. Das himmlische Heiligtum beinhaltet alles, deswegen schreibt auch Ellen White, es ist die Säule unseres Glaubens. Und wie gesagt, das himmlische Heiligtum ist keine Sonderlehre. Zum Beispiel, oder der Sabbat, ist das eine Sonderlehre? Es ist das Gesetz Gottes, es ist im Allerheiligsten. Warum ist das eine Sonderlehre? Wir haben alles im Heiligtum. Wiederkunftserwartung, das ist der große Versöhnungstag und dann das Laubhüttenfest. Das sind die Feste, die alle mit dem Heiligtum zu tun hatten. Das ist doch keine Sonderlehre. Das himmlische Heiligtum, meine ich. Der Geist der Weissagung hat auch extrem viel mit dem himmlischen Heiligtum zu tun. Ganz wichtig, das prophetische Wort als Bindeglied zwischen Vorhof und Altem und Allerheiligstem. Das ist alles Teil der Heiligtumslehre, weil die Heiligtumslehre letztlich die Lehre vom Erlösungsplan ist. Also ich finde nicht, dass man es aufteilen kann in zwei Teile und irgendwie sagen kann, ja, das ist halt dann noch so das, was dazukommt. Alles, auch das, was wir mit anderen Christen teilen, ist im himmlischen Heiligtum. Das ist, was ich damit sagen möchte. In Psalm 27, Vers 4 steht, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel betrachten. Und ich denke, das ist es, was wir auch brauchen, diesen Geist, dass wir das eifrig studieren und Freude am Heiligtum haben. Es ist kein lebensleeres oder kein schnödes Thema, sondern es ist ganz wichtig und es sind unglaublich viele Bezüge und Vergleiche und man versteht so viele. Und ich glaube, selbst wir als Adventisten studieren das zu wenig. Wenn wir schauen, das Gesetz wurde gegeben im 2. Mose 20, was geschieht danach? Gleich die ganzen Anweisungen für das Heiligtum. Wir wissen so viel, es ist so viel angegeben und vieles verstehen wir noch nicht, aber alles hat eine Bedeutung, was uns da genannt wird. Es ist nicht grundlos, wird uns das alles im Detail da so genau hingeschrieben, wie da alles gewünscht war von Gott. Das hat alles eine Bedeutung. Und es ist wirklich kein trockenes Thema, nicht, sagen wir so, es wird oft gesagt, ja, dieses Heiligtum, das ist wirklich voll kompliziert, lasst uns lieber auf Christus schauen, wir wollen auf Jesus schauen und alles andere, das kommt dann schon irgendwie. Und ich denke mir nur, auf Jesus schauen, wie kann man das vom Heiligtum trennen? Gehen wir es nochmal durch, wir haben den Brandopferaltar, das ist das Bild für das Lamm Gottes, wir haben das Kupferbecken, wer ist die Quelle des Lebens? Das ist Jesus. Das Lebenswasser kommt von ihm, Christus. Schaubrottisch, wir haben es gelesen. Das Brot des Lebens ist auch wieder ein Bild auf Jesus. Die Leuchter, wer ist das Licht der Welt? Das ist Jesus. Ja, ich habe es davor schon angesprochen, der Vorhang zum Heiligen, das ist der Leib Christi. Das Gesetz haben wir von Jesus. Und es ist Ausdruck seines Charakters. Der Räucheraltar, wir haben es gerade gelesen in Patriarchen und Propheten, das sind die Verdienste Christi. Das ganze Heiligtum. Was sagt Jesus? In 3 Tagen werdet ihr es abreißen und ich werde es wieder aufrichten. Der ganze Tempel ist ein Bild auf Jesus. Und ich verstehe nicht, wie man das voneinander trennen kann. Und ich frage mich dann ehrlich, was für ein Jesus soll da gepredigt werden, wenn nicht der im Heiligtum? Es gibt nur einen Mittler und das ist Jesus auf jeden Fall. Und er ist der Mittler im himmlischen Heiligtum, er ist auch der Mittler in uns und dieses Werk vollführt er in uns und wir können heilig werden durch Christus. Und das sollte entschieden und selbstbewusst gepredigt werden heute, gerade heutzutage. Wir müssen uns vorstellen, ein Gedanke noch. Bei der Gemeinde an Philadelphia wird geschrieben, dass Jesus vor der Tür steht. Und bei Laodicea heißt es plötzlich, dass Jesus, bei Philadelphia steht, dass die Tür offen ist und wir hineingehen sollen. Und bei Laodicea steht, die Tür ist geschlossen und Jesus klopft an. Und da muss man sich schon mal irgendwie die Gedanken machen, dass doch irgendetwas falsch gelaufen ist, wenn zuerst die Tür offen steht und plötzlich ist sie zu und Jesus klopft an. Noch ein Zitat, das uns zeigt, wie wichtig das Heiligtum ist, aus dem großen Kampf, Kapitel 28. Die Fürsprache Christi im Heiligtum droben für den Menschen ist ein ebenso wesentlicher Teil des Heilsplanes wie sein Tod am Kreuz. Nochmal, ist ein ebenso wesentlicher Teil des Heilsplanes wie sein Tod am Kreuz. Es ist genauso wichtig, was er gerade im Heiligtum macht, wie das, was er an Golgatha getan hat. Und ganz ehrlich, wir haben es gerade angeschaut, wir können es nicht voneinander trennen. Wir sollten uns festhalten an dem, was wir haben. Und Jesus kommt bald wieder und wir haben eine Botschaft dieser Welt zu verkünden und wir haben sie auch in unserer Gemeinde zu verkünden. Die dreifache Engelsbotschaft ist die letzte Warnung an eine fallende Welt und das himmlische Heiligtum ist unzertrennbar damit verbunden. Und ich will zum Schluss noch ein paar Verse lesen aus Hebräer 10 und ich finde, meiner Meinung nach sind die aktuell wie nie zuvor. Wir können sie 1:1 auf unsere heutige Zeit anwenden und wir lesen es in Hebräer 10 ab Vers 19. Hebräer 10 ab Vers 19 und wir lesen: So wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freimütigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, So lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen und völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Und lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasset uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen und das so viel mehr, so viel ihr sehet, dass sich der Tag naht. Amen.